Demokratie lebt, aber wie? Darüber spricht Marc Frings mit Gästen im gemeinsamen Podcast vom Zentralkomitee der Deutschen Katholiken und domradio.de.
Frings fragt heute mit Professor Heinrich Dietering. Schön, dass Sie dabei sind, Herr Dietering.
Ja, freut mich auch. Danke, Herr Frings.
Heinrich Dietering ist Literaturwissenschaftler, Übersetzer und Lyriker. Bis Oktober 23 waren Sie Professor für neuere deutsche Literatur an der Uni Göttingen und bis 2017 auch Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Und Sie sind mein erster Gast, der zugleich auch ZDK-Mitglied ist, was mich natürlich sehr freut. In diesem Podcast reden wir vor allem über die Demokratie, über die Frage, wie sie gelingen kann. Dieses Mal schauen wir vor allem auf die Ränder und auf die Akteure, die unsere Demokratie bedrohen. Denn Heinrich Dietering hat sich sehr intensiv mit der Sprache der Rechten beschäftigt. Bevor wir aber an die Ränder gehen, lieber Herr Dietering, will ich mit Ihnen in die politische Mitte zoomen. Der Bundestagswahlkampf 2021, der war vor allem geprägt durch den Wahlkampf der SPD, die das Wort Respekt in den Mittelpunkt gerückt hat. Wenn Sie als Literaturwissenschaftler auf die letzten Wochen zurückblicken, gab es eine vergleichbar eingängige Parole, die diesen Wahlkampf dominiert hat?
Also die Parole Respekt war es jedenfalls nicht, bei keinem der großen Akteure. Ich bin nicht sicher, ob es eine Parole gibt oder ob es nicht vielmehr ein bestimmtes Thema gibt. Und das wäre jedenfalls bis vielleicht vor einer Woche das Thema Migration oder das, was mit diesem Schlagwort gemeint ist. Also wenn man ein Schlagwort suchte, wäre es vielleicht Migration. Das reicht von ganz rechts bis zu Sarah Wagenknecht, die auf einem ihrer Wahlplakate ja stehen hat, weniger Migration. Als sei das ein hinreichender Programmpunkt, es so verallgemeinern zu sagen. Inzwischen scheint sich die Debatte auf der letzten Wegstrecke etwas verschoben zu haben, wieder zu den, auch nach meiner Ansicht, nicht nur nach meiner Ansicht, zentralen sozialen und ökologischen Fragen, mindestens den sozialen. Ich hoffe auch, dass die ökologischen Probleme, die ja nicht verschwinden, wenn man sie verschweigt, noch ein bisschen deutlicher nach vorn kommen, gegenüber diesem Scheinthema Migrationsdebatte.
Und trotzdem begann ja auch dieser Wahlkampf 2025 mit dem Respekt. Jedenfalls hatten sich die Spitzenkandidaten von Union, SPD und Grünen das wechselseitig versprochen, respektvoll miteinander umzugehen. Und trotzdem, wenn man jetzt zurückblickt, da gab es den Hofnarr, da gab es Fritze Merz, der Tünkrab erzählt, da gab es einen Kanzler, dem die sittliche Reife abgesprochen wurde. Wie sehr schaden aus literaturwissenschaftlicher Perspektive auch betrachtet solche Beleidigungen dem Ansehen in der demokratischen Mitte?
Also vielleicht mit Ausnahme des Hofnarr-Beispiels, unter dem Sie genannt haben, das wirklich den Tatbestand einer persönlichen Beleidigung erfüllt, würde ich eigentlich da denken, das, was Sie so angedeutet haben, schadet überhaupt nicht. Das ist Teil einer polemisch geführten, lebendigen Auseinandersetzung, in der auch schon mal etwas robuster geredet werden darf, solange das nicht volksverhetzend oder herabsetzend beleidigend wird, ist das ganz in Ordnung. Dass Fritz Merz als Fritze Merz bezeichnet wird, würde mich, wenn ich an seiner Stelle wäre, glaube ich, nicht furchtbar kränken. Dass man sich gegenseitig die Reife für ein Amt abspricht, um das man konkurriert, scheint mir auch noch nicht besonders dramatisch zu sein. So wie auch die Äußerung, sagen wir, an Timo Chrupalla, of all people, halten Sie mal Ihren rechten Rand nach einer Serie von Zwischenrufen. Das finde ich ganz in Ordnung. Und es wäre mir eher etwas unheimlich, wenn es solche polemisch vitalen Äußerungen gar nicht mehr gäbe, sondern alle nur noch mit Amthandschuhen miteinander umgingen. Wenn es an Respekt gefehlt hat, dann würde ich sagen, vielmehr in der Rede über diejenigen, die am Diskurs selber gar nicht beteiligt waren. Also gegenüber den Abwesenden, zum Beispiel den Migrantinnen und Migranten, den Ausländern oder den Deutschen zweiter Klasse, über die in einer sehr bedenklichen Weise gesprochen worden ist und in einer Weise, von der ich den Eindruck habe, dass da Dinge, die wir vor 3, 4, 5 Jahren noch als randständig empfunden hatten, jetzt bis weit in die Mitte hinein vorgedrungen ist.
Sie beschäftigen sich ja schon eine ganze Weile mit dieser Sprache, insbesondere jener, die nicht mehr den Regeln folgen, die Sie gerade vor allem der demokratischen Mitte attestiert haben. Sie haben 2018 in der ZDK-Vollversammlung ein Referat gehalten über die Rhetorik der parlamentarischen Rechten. Diese Rede ist bis heute auch online abrufbar und empfiehlt sich, glaube ich, sehr weiterhin zu lesen, weil vieles leider immer noch absolute Gültigkeit hat. Einen Satz aus der Rede möchte ich gerne zitieren. Sie sagten damals, es ist ebenso banal wie grundlegend wichtig, daran zu erinnern, dass Wörter und Sätze sich meistens auf außersprachliche Wirklichkeiten beziehen, deren Sichtweise und Darstellung damit ebenfalls zur Debatte steht. Außersprachliche Wirklichkeiten, was meinen Sie damit?
Ja, in diesem Wahlkampf zum Beispiel die Frage danach, ob das mit den, das war damals Alice Weidels und nur Alice Weidels Ausdruck, mit den Kopftuchmädchen und Messermännern tatsächlich auf irgendetwas bezieht, das sich wissenschaftlich valide erfassen lässt. Mir scheint das überhaupt nicht der Fall zu sein, obwohl diese Denkweise, manchmal sogar diese Ausdrucksweise bis tief in die Mitte hinein, als offenbar Common Sense gelten soll. Die Frage also, ob es eine besondere Affinität von Zugewanderten zu Gewalttaten, zu womöglich bestimmten Typen von Gewalttaten gibt, ob also etwa zum muslimischen Mann das Messer so dazugehört wie das Kopftuch zur muslimischen Frau, was der Ausdruck Alice Weidels ja unterstellt hat. Ich finde das überaus problematisch. Die letzten Tage haben uns ja an vielen Orten in der Republik schreckliche Beispiele dafür vor Augen geführt, wie junge Männer, die keineswegs einen Migrationshintergrund haben, aus ähnlichen Gründen wie die schlagzeilenträchtigen Gewalttäter das getan haben, Messerstechereien verübt haben, Menschen attackiert haben, ihre Aggressionen nicht unter Kontrolle hatten. Also die außersprachliche Wirklichkeit, auf die man da rekurrieren sollte, wäre vielleicht auch eher eine soziologische oder eine sozialpsychologische. Eine Frage auch etwa der Gesundheitsversorgung von jungen Männern mit Affektkontrollproblemen, mit Traumatisierungen oder sonstigen psychischen Störungen, die gemeingefährlich werden. Wenn diese Frage dann stattdessen behandelt wird als eine, die irgendwie doch speziell mit dem Islam oder mit Menschen aus islamisch geprägten Kulturen zu tun hat, dann ist das eine Suggestion, die sich nach meiner Überzeugung außerhalb des eigentlich zulässigen und wünschenswerten Diskurses stellt. Dann ist man reich, indem es um Lügen und Unterstellungen geht.
Lassen Sie uns nachher auch nochmal auf das Themenfeld Migration und Asyl inhaltlich reingehen. Ich würde gerne nochmal auf der sprachlichen Ebene bleiben. Ja. Denn Alexander Gauland, damals noch Bundessprecher, sagte ja zu einem sehr frühen Zeitpunkt in der Geschichte dieser Parteien, dass das erklärte Ziel im Grunde genommen darin besteht, die Grenzen des Sagbaren auszuweiten. Und Sie haben ja gerade schon zwei prominente Beispiele genannt. Das Kopftuchmädchen, die Messermänner, viele weitere kann man jetzt noch hinzufügen. Mittlerweile sind wir so sehr in absurde Fahrwasser geraten, dass man jetzt schon fast lobend sagen muss, dass Gauland in den letzten 24 Stunden Alice Weidel in ihrer Aussage, Hitler sei Sozialist, widersprochen hat. Also immerhin. Und doch muss man doch wirklich fragen, hat die gesamte Partei nicht mittlerweile ihr Ziel erreicht, weil immer Unfassbareres mittlerweile sagbar ist im politischen Diskurs, in den deutschen Nachrichten?
Ja, das hat sich seit einiger Zeit abgezeichnet und ein Beispiel, das ich in letzter Zeit häufiger zitiert habe, wenn ich das, was ich damals im ZDK vorgetragen habe und was dann ja als Reklambändchen auch sehr weite Verbreitung gefunden hat, wenn ich das aktualisieren wollte. Es ist ein paar Jahre her, dass noch alle Welt sich zu Recht darüber empörte, dass Beatrix von Storch namens der AfD sagte, ich glaube, der Anlass waren Änderungen von Speiseplänen in Kitas in Leipzig. Das war ihr Ausdruck. Normal deutsch sei es Schweinesteaks Schweinesteaks und Frikadellen zu essen. Alles andere, sagte sie, sei nicht normal. Damit hat sie ein aggressives Konzept von und auch ein vulgäres Konzept von Leitkultur unterstellt, das dann leider später, gar nicht so viel später, von jemandem wie Friedrich Merz aufgenommen worden ist. Also die zu Recht kritisierten Äußerungen von Merz, deutsche Menschen, richtige Deutsche, kauften sich zu Weihnachten einen Weihnachtsbaum oder gäben sich zur Begrüßung die Hand, sind nicht ganz so vulgär wie die Reduktion auf den Fleischgenuss. Aber sie sind ebenfalls von vornherein ausschließend. Damals schon hat der Vorsitzende der Zentralrat der deutschen Juden, der Paul Spiegel, sich empört und gesagt, also in dieser Art von Leitkultur kämen etwa orthodoxe Juden, die auf Schweinefleisch verzichten wollen, gar nicht vor. Sie seien offenbar Deutsche zweiten Grades oder gar keine Deutsche. Ähnlich verhält es sich mit den Weihnachtsbäumen. Was ist mit Menschen, die keine Weihnachten feiern, die Weihnachten feiern, aber keinen Weihnachtsbaum kaufen, die Chanukka stattdessen feiern oder eben gar nichts? ich glaube, dass der von der AfD lancierte Begriff, aber überhaupt über den Begriff hinaus, das Konzept einer irgendwie substanziell zu füllenden Leitkultur eines der Einfallstore gewesen ist, durch das solche rechten, vormals rechtsradikalen Diskurse bis in die Mitte vorgedrungen sind, sogar bis in zwei Programme der CDU. Ich halte diesen Begriff für einen der verheerendsten, so wie er sich jetzt entwickelt hat. Er war mal in seinen Anfängen, als der, ich glaube, Göttinger, Politikwissenschaftler Bassam Tibi ihn entwickelt hat, gemeint als ein rein politischer Begriff. Er meinte, so war Tibis Ausdruck damals, so etwas wie die Spielregeln einer demokratischen offenen Gesellschaft, ohne Ansehen im Übrigen der Vorlieben oder Gebräuche oder Lebensformen der beteiligten Subjekte. Er wurde dann mit dem Zusatz deutsche Leitkultur zu einem Begriff, der, ob man will oder nicht, in seiner Konzeption schon etwas Rassistisches, Ein- und Ausgrenzendes hat. Und das ist ein Konzept, das dessen Zerstörungsspur sich bis in die Gegenwart zieht.
Also wenn jetzt Schweineschnitzel, Frikadelle und Tannenbaum für das, was man vielleicht dann Leitkultur nennt, subsumiert, dann ist das ja äußerst dünn. Und daraus leite ich die Frage ab, worum geht es eigentlich mehr, wenn man Normalität oder man könnte auch sagen Gemeinschaft konstruiert aus Sicht der AfD? Ist es da wichtiger zu erklären, wer dazugehört, oder ist es nicht vielleicht dazu erklären, wer alles nicht dazugehört, um daraus Identität zu konstruieren?
Ja, das scheint mir die grundlegende Strategie der AfD und ich glaube überhaupt rechter Bewegungen zu sein, eine Art Wir-Gefühl zu suggerieren durch den Ausschluss des jeweils anderen. Erfahrungsgemäß fangen Rechtsdenkende sehr schnell an, ins Stolpern und Stottern zu kommen, wenn man sie fragt, was denn aus ihrer Sicht positiv gefüllt, das typisch Deutsche, das die Wir-Gruppe ausmachende eigentlich sei. Wie sollte das auch aussehen in einem Land, das so groß ist und eine so verzweigte Kultur hat wie die Deutsche? Es ist sehr schwer, auch nur die Frage zum Beispiel zu klären, inwieweit Religion oder von den Religionen das Christentum zum Deutschsein eigentlich dazugehört oder nicht. Also gehören dann ungläubige Deutsche nicht mehr zur Nation oder so. Es wird aber sehr leicht, wenn man Feindgruppen definiert, zu denen wir jedenfalls nicht gehören. Also wer immer wir sein wollen, wir sind jedenfalls nicht wie die da. Und da die da als eine irgendwie möglichst homogene Gruppe von Feinden konstruiert werden, man hat das sehr gut gesehen, finde ich, Annalise Weidels Versuchen, den anti-islamistischen Attentäter von Magdeburg zu einem Islamisten umzudeuten und damit für das Feindbild passend zu machen. Je mehr das gelingt, desto mehr wird im Umkehrschluss suggeriert, dass wir, die wir nicht zu denen da gehören, auch eine solche homogene Gruppe seien. Und die Versuche der AfD, das irgendwie inhaltlich zu füllen, sind ja jedes Mal auf eine fast peinlich klägliche Weise gescheitert. Bis zu Alexander Gaulands unvergessener Kyffhäuser-Rede, in der er gesagt hat, der Erfolg der deutschen Kultur messe sich daran, wie deutsche Sprache zur Not mit militärischen Mitteln in Europa durchgesetzt worden sei. Was für ein erbärmlicher Kulturbegriff, der letztlich auf Truppenstärken reduziert wird.
Ja, und indem er ja auch dann, wenn ich mich richtig erinnere, ja Vergleiche gemacht hat, indem er eben die Wehrmachtssoldaten auf eine Ebene mit Churchill und andere Heroen anderer europäischer Nationen gestellt hat, also an Absurdität nicht zu überbieten. Gleichzeitig machen Sie damit auch nochmal das Kapitel auf Umgang der AfD mit dem Nationalsozialismus. Wir erinnern uns an den Vogelschiss. Wir erinnern uns daran, dass ein Landespolitiker, der immerhin Geschichte studiert hat, Wahlkampf mit SA-Parolen gemacht hat und dafür auch verurteilt wurde. Wie erklären Sie sich das im Lichte unserer kollektiven Bemühungen wiederum, die Geschichte wachzuhalten, Stichwort Erinnerungskultur, eine Partei mit solchen Entgleisungen trotzdem durchkommt? Wir sind jetzt bei 20% in den Umfragen. Also das ist eine Partei, die offenbar sich sehr vieles in der Mitte dieser Gesellschaft erlauben kann.
Sie kann sich sehr viel erlauben, aber man kann sich fragen, ob die Revision, die Geschichtsrevision, auf die die AfD nicht nur vertreten durch Höcke zusteuert, immer wieder zusteuert, ob die wirklich für die Wählerschaft eine so ausschlaggebende Rolle spielt. Es ist schlimm genug, dass das in Kauf genommen wird oder marginalisiert wird als eine Nebensache, gegenüber etwa der Migrationsfeindschaft nicht so wichtig sei. Der entscheidende Begriff der den Geschichtsrevisionismus, das Kokettieren mit dem Nationalsozialismus bei gleichzeitigem scheinbaren Zurückweisen oder Umdeuten, Hitler war Kommunist oder so, verbindet mit den zentralen Punkten des Wahlkampfes. Der zentrale Begriff ist vielleicht das unscheinbare Wort normal. Deutschland aber normal war einer der letzten erfolgreichen, leider erfolgreichen AfD-Slogans. Zu dieser Normalität, was immer sie sein mag, gehört jedenfalls die Vorstellung dazu, dass wir eine Geschichte haben und ein Verhältnis zu dieser Geschichte wie alle anderen Nachbarvölker auch und dass wir endlich aufhören sollten, uns in dieser negativen Sonderrolle aufgrund des Faschismus und des Zweiten Weltkriegs zu bewegen oder uns damit auseinanderzusetzen. In Deutschland aber normal ist, würde ich denken, die Perfidie als harmloser Slogan verkleidet und umfasst eigentlich all diese unterschiedlichen Einzelthemen.
Ich bleibe trotzdem mal in der Geschichte. Wir hatten am 29. Januar beobachten können, wie zunächst im Plenarsaal des Deutschen Bundestages die Holocaust-Gedenkfeier der deutschen Staatsspitze durchgeführt wurde. Der Tag endete dann aber mit feiertrunkenen AfD-Parlamentariern, die der CDU-CSU-Bundestagsfraktion zu einem Abstimmungserfolg verhalfen hatte. Ist es jetzt zu viel Pathos oder zu viel Moral, wenn man sagt, dass hier der deutschen Erinnerungskultur, so wie Sie sie auch gerade nochmal beschrieben haben, ein Bärendienst erwiesen wurde?
Bärendienst ist ein harmloser Ausdruck, scheint mir, für das Ungeheuerliche, das an diesem Tag geschehen ist. Ich gestehe, ich gehöre zu denen, die am Abend dieses Tages noch an einer spontan organisierten Demonstration hier in Göttingen teilgenommen haben gegen das, was an diesem Tag passiert ist. Und das, was da passiert ist, scheint mir nicht nur die Tatsache zu sein, dass die Fraktion, die sich den nächsten Kanzler stellt, unter dessen Leitung mit den Rechtsradikalen gemeinsam abgestimmt hat, sehenden Auges, sondern es gehört auch zu den Schrecklichkeiten dieses Tages, worum es da ging. Also, dass es darum ging, eine auf Schematisierung, Ausgrenzung auf dem Ich versus, auf dem Wir versus die da Konzept beruhenden Denkweise Raum zu verschaffen. Und das an einem Tag, an dem zuvor Holocaust-Überlebende zu Wort gekommen waren, man an genau die Politik gedacht hatte, die zu diesem, zu der solche Denkweisen führen können, um es vorsichtig zu sagen. Also man war genau in demselben ideologischen Fahrwasser am Ende des Tages, dass an dessen Folgen man am Anfang des Tages mit betrübten Gesichtern gedacht hatte. Ich fand es auch richtig und also geradezu schockierend, dass und wie Heidi Reicheneck in ihrer kurzen, aber sehr eindringlichen Rede die CDU-Fraktion gefragt hat, Walter Lübcke, schon vergessen, der Name. Es war ein Tag der Schande, weil er ein Tag schon, würde ich sagen, einer rassistischen Kampfgemeinschaft war. Nicht nur die Tatsache, dass man mit der AfD abstimmt, sondern die Tatsache, dass man über solche Fragen mit der AfD abstimmt, war das Schlimme. Das wurde immer marginalisiert, wenn gesagt wurde, na ja, wenn die AfD sagt, die Erde ist rund, können wir nicht plötzlich behaupten, sie sei eine Scheibe. Aber hier ging es um zentrale Programmpunkte und nicht um irgendwas.
Genau, und ich rufe nochmal in Erinnerung, es ging in dieser Woche um einen Entschließungsantrag, um einen Gesetzesentwurf, jedes Mal rund um das Thema Asyl und Migration. Und ausgelöst, so ist jetzt die gängige Erzählung, durch das Attentat von Aschaffenburg, das viele unter der Überschrift sahen, jetzt muss etwas passieren, es muss gehandelt werden. Jetzt wissen wir alle, dass mal 3 Wochen vor der Bundestagswahl gar nicht mehr ins Handeln kommt, sondern auch so ein erfolgreicher Beschluss führt nicht mehr zu einem Handeln, sondern ist Symbolpolitik. Jetzt sind Sie Literaturwissenschaftler und nicht Migrationspolitiker und trotzdem die Frage an Sie, Heinrich Detering, wie kann man dieses Themenfeld Migration und Asyl konstruktiv angehen, wenn es einfach toxisch verbunden wird mit einer Partei, die erstmal bedrohlich auf dieses Themenfeld zugeht?
Ja, man könnte den Diskurs von vornherein ganz anders führen. Also angefangen damit, dass man, soweit es möglich ist, innerhalb der Grenzen des Grundgesetzes darüber spreche. Es ist ja ganz erstaunlich, dass aus der politischen Mitte jetzt mindestens in 2 Hinsichten Angriffe auf grundlegende Artikel des Grundgesetzes geführt worden sind, nämlich auf das Asylrecht und auf das Staatsbürgerrecht. Das habe ich mit offenem Mund verfolgt, muss ich sagen. Man kann doch über Fragen der Asylgesetzgebung, der Verfahren der zum Beispiel psychischen Betreuung von Leuten, die offensichtlich kriegstraumatisiert sind und möglicherweise gerade darum ganz zu Recht Asylanten Asyl finden könnten bei uns. Man kann über diese Fragen reden, ohne dass das auf eine Summierung aller ausländischen Menschen als einer einzigen geschlossenen homogenen Gruppe hinausläuft und auf eine Gegenüberstellung von denen gegen uns. Das Wichtigste schien mir zu sein, dass man das Wir-Gefühl, das immer auf der Seite der Angegriffenen gesehen wird, differenziert. Und dafür gäbe es, um das nur in Erinnerung zu rufen, zwei einfache Grundsätze, die man sich leicht wieder in Erinnerung rufen kann und die Voraussetzung aller Debatten sein sollten. Erstens, das, was ich mit Bassam Tibi eben angedeutet habe, Leitkultur heißt ausschließlich und nichts anderes als Spielregeln einer demokratisch offenen, parlamentarisch organisierten Gesellschaft. Und zweitens, ein Volksbegriff, wie ihn der weiß Gott zuständige Begründer des Faches Germanistik, Jakob Grimm, 1846 beim allerersten Germanistentag formuliert hat, ein Volk ist der Inbegriff all derjenigen, welche dieselbe Sprache reden. Punkt. Das reicht und das ist auch mehr als genug, wenn man Volk als Kommunikationsgemeinschaft in einer Sprache versteht. Dann spielen zum Beispiel für unsere Debatten Probleme wie Spracherwerb, Sprachkompetenz, Kommunikationskompetenzen eine viel größere Rolle als die Frage, wer ein Kochtuch trägt oder wer an welchem Ort betet.
Wir haben jetzt schon viel über Kultur und Leitkultur gesprochen. Ich gehe mal auf eine andere Ebene, denn was wir auch erlebt haben nach dem 29. Januar ist eine durchaus interessante, ich sage das jetzt als Beobachter, obwohl ich selbst Betroffener bin, eine interessante Debatte zwischen den Kirchen und insbesondere der beiden Unionsparteien rund um die Frage, was kann Kirche, was kann christliche Werte in dieser Diskussion, in diesem Themenfeld eigentlich bewerkstelligen. Das ZDK hat sich sehr kritisch zu dem Verhalten der Union geäußert, aus verfassungsrechtlichen Gründen, genauso mit Blick auf die politische Kultur. Die beiden Büros von EKD und DBK haben hier in Berlin wiederum auch sehr juristische, genauso aber auch politische Stellungnahmen veröffentlicht, die durchaus Widerstand erzeugt haben in der Union. Ich bin deswegen immer noch in einem Aspekt zumindest verwundert, weil ich doch auch sagen würde, die christlichen Werte, so wie Sie es vorhin auch schon mal skizziert haben, lassen im Grunde genommen ja gar keinen anderen Schluss zu, als zu schauen, wer ist hier marginalisiert und wer wird hier im Grunde genommen an den Rand und darüber hinaus gedrängt, um Ihren Wir-Begriff auch nochmal aufzugreifen. Was sagen Sie selber als Katholik, als Mitglied dieser Kirche, als Mitglied des ZDK, angesichts dieser Debatte hätte man anders agieren können?
Ich finde es sehr, sehr begrüßenswert und war geradezu ein Herr Stolz auf das Zentralkomitee, dass als ich sah, wie da reagiert wurde, wie schnell und wie klar da reagiert worden ist. Und ich fühlte mich, wie viele andere auch, zugleich erinnert an die Predigt, in der die amerikanische Bischöfin Donald Trump kurz nach seiner Amtsübernahme ins Gewissen geredet hat. In beiden Fällen geht es ja gar nicht darum, sich, wie dann von den Kritikern gesagt worden ist, mich einzumischen in politische Sachverhalte, die der Kirche, in der die Kirche sich zurückhalten sollte, sondern ganz im Gegenteil darum, dem Evangelium, soweit es geht, zum Recht, jedenfalls zum Wort zu verhelfen. Die Kirche ist dazu da, das ist ihre erste Aufgabe, das, was Jesus Christus verkündet, praktiziert und von uns verlangt, gesellschaftlich zur Geltung zu bringen, und zwar ganz egal, von welcher Seite und von welchen Personen oder Parteien aus das gerade angegriffen wird. Der amerikanische Präsident hat sich tief empört gezeigt, weil eine Bischöfin die Stirn gehabt habe, im Namen des Evangeliums ihm ins Angesicht zu widersprechen, denn er sei ja schließlich gewählter amerikanischer Präsident. Wenn die Kirchen nicht mehr überzeugt davon sind, dass das Evangelium einen höheren Stellenwert, eine größere Bedeutung für unser Leben, auch für unser politisches und gesellschaftliches Leben hat, als die Frage, welchen gesellschaftlichen Rang eine Person einnimmt, dann braucht es die Kirche nicht mehr zu geben.
Und gleichzeitig, es ist sicherlich nicht zentral für die AfD, aber doch erleben wir immer wieder auch hier eine ganz interessante sprachliche Umklammerungsstrategie, indem sie ja auch immer wieder betont, dass hier die letzte Bastion des Christentums im Deutschen Bundestag ist. Ja, also das ja. rekurriert auf klassische Werte, auf die traditionelle Mann-Frau-Kind-Familie. Also ich meine, jetzt kann ich es total lächerlich erzählen und sagen, genauso ist man die einzige Partei, die für den Verbrennermotor steht. Also dieses Normale, das Sie vorhin skizziert haben, das wird natürlich auch runtergebrochen, wenn es um das vermeintlich Christliche geht. Obwohl ja jeder Christ, der also halbwegs sich im Neuen Testament auskennt, weiß, dass Jesus genauso nicht mit MigrantInnen umgehen würde in Deutschland.
Nein, generell, so wie Jesus auch ein großes Problem mit, sagen wir, mit dem Kapital hat, mit Geld hat, mit, ihr könnt nicht zwei Herren dienen, Mammon und dem lieben Gott. Solche Sätze kommen bei denen, die das Christentum national zu vereinnahmen versuchen, eigentlich nie vor. Zu denen gehört übrigens auch in der Reaktion auf die Stellungnahme des ZDK, ja, der bayerische Ministerpräsident, der in ganz ähnlicher Weise geradezu drohend, wie Donald Trump gesagt hat, die Kirchen sollten sich daran erinnern, auf wessen politisches Wohlwollen sie gesellschaftlich angewiesen seien. Also die Reduktion des Evangeliums, die Reduktion Jesu Christi auf ja tatsächlich die Frage von Homosexualität, von Lebensgemeinschaften, von Verbrennermotoren und Fleischgenuss, ist eine so absurde Entstellung, dass es schon deshalb schon, hätte ich fast gesagt, aus Selbstachtungsgründen notwendig wäre, dass die Kirche sich da regelmäßig und unmissverständlich äußert. Das ist keine Einmischung, sondern das ist ganz im Gegenteil das Geltendmachen dessen, wofür sie als Kirche überhaupt einsteht.
Sie haben selber gerade schon auf Donald Trump abgestellt und die sehr bemerkenswerte Rede oder Predigt oder Gebet von Bischöfin Buddy in Washington, die mich auch sehr berührt und bewegt hat. Trump ist ja letztlich auch nur ein Punkt auf der globalen Karte des Irrsinns. Also wir erleben ja viel mehr Polemik, viel mehr Autoritarismus, Semi-Autoritarismus auch in klassischen demokratischen Partnerstaaten der Bundesrepublik Deutschland. Ich frage mich, sind wir nicht einfach nur besonders gut gewesen in Deutschland mit einer politischen Resilienz, uns gegen diesen weltweiten Trend zu stemmen und sind jetzt möglicherweise einfach nicht gut genug vorbereitet? Also man hätte ja lange in Polen, in Frankreich mit Le Pen oder in Italien durchaus diese Anzeichen beobachten können, die nun jetzt auch bei uns um sich greifen.
Also zunächst würde ich festhalten, dass all die Bewegungen, die Sie jetzt nennen in den unterschiedlichen Ländern, ja unter anderem das gemeinsam haben, dass sie sich mehr oder weniger emphatisch auf Christentum und Christlichkeit berufen. Also bis hin zu der Perversion, dass der Moskauer Patriarch an der Seite Wladimir Putins den Angriffskrieg rechtfertigt und die Nation geradezu an die Stelle des Evangeliums setzt. Das ist nur die Spitze eines Eisberges, zu dessen Masse all das gehört, was Sie gerade aufgezählt haben, in Polen, in Amerika, in Frankreich, in Italien. Alle faschistischen, postfaschistischen oder neofaschistischen Bewegungen scheinen sich besonders darauf etwas zugute zu halten, dass sie die letzten Verteidiger des christlichen Abendlandes seien. Das ist der Punkt, an dem die Kirchen, und zwar alle Kirchen in all diesen Ländern, zuallererst die Aufgabe haben zu sagen, was christlicher Glaube und was christliche Praxis ist und was nicht. Dass das in Deutschland vergleichsweise lange, vergleichsweise gut gegangen ist, hat sicher mit der Geschichtspolitik zu tun, die ja doch wohl noch immer bis in die eben diskutierte Bundestagssitzung hinein eine zentrale Rolle in unserem Selbstverständnis, unserem Nation-Building spielt. Im Prinzip spielt sich in Deutschland mit etwas Verlangsamung und vielleicht hier und da noch abgemildert einfach dasselbe ab, was in allen Gesellschaften, nicht nur westlichen, vor allen Dingen westlichen Gesellschaften, aber eben auch in Russland und der von Russland dominierten Welt abgespielt hat. Es ist insofern gar keine besondere Rolle mehr, die wir da einnehmen. Dass wir lange etwas resilienter waren, sollte uns nicht zuversichtlich machen, was die Zukunft angeht.
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass wir alle kollektiv wie der Frosch im Wasserbad unterwegs sind, weil wir uns in den letzten ungefähr 10 Jahren einfach an die AfD als politische Wirklichkeit gewöhnt haben. Die Provokationen werden zwar heftiger, aber gleichzeitig wird auch die Normalisierungswahrnehmung immer breiter in der Debatte, in den Medien. Und das führt mich zum Abschluss auch nochmal auf die Frage, geht es nicht nur um die Sprache der AfD, sondern auch um die Sprache über die AfD. Also ich will mal zwei Beispiele nennen, die mich persönlich mal herausfordern. Das eine ist die Genese der AfD als eine Partei, die sich wie eine Zwiebel immer weiter häutet. Also Ich finde ehrlich gesagt, die AfD war am Anfang schon mehr als nur eine wirtschafts- und finanzkritische Partei. Und das Zweite ist die Betrachtung der Wählerschaft der AfD als sogenannte Protestwähler. Also Protestwähler, ich bin Politikwissenschaftler, war vorher eine Gruppierung, die sagt, ich werde jetzt nicht mehr die CDU, weil sie seit 10 Jahren regiert, sondern die SPD oder vice versa. Also das suggeriert ja, ich werde die politische Alternative, weil ich mit bestimmten Entscheidungen nicht mehr zufrieden bin und deswegen denke ich, jetzt muss man die Sozialdemokratie oder die Union wieder ran. Und so leicht ist es ja nicht, weil die AfD ja keine einzige wirkliche Idee hat, das wird ja jetzt auch bei Alice Weidel nochmal deutlich, wie die Herausforderungen angegangen werden können. Und damit die Frage, Herr Diedering, was ist denn letztlich dann die richtige Strategie? Ist es die Isolation? Ist es das Parteiverbotsverfahren? Ist es eine Mäßigung in der Sprache?
Das sind viele Fragen auf einmal, Herr Schrings. Aber ich denke, zunächst bin ich Ihrer Ansicht, dass es einen grundlegenden Unterschied macht, wogegen sich der Protest im Wort Protestwähler richtet. Ob er sich gegen jeweils eine Partei unter anderen oder eine Bewegung unter anderen und neben anderen Gleichberechtigten richtet oder gegen das demokratische System selbst. Also der Protest der sogenannten Protestwähler rechts ist leider in sehr, sehr weiten Teilen ein Protest gegen das System Demokratie überhaupt. Und man hätte dem vielleicht viel besser steuern können, wenn damals der Antrag auf ein Verbot der NPD nicht gescheitert wäre. Ich habe bis heute nicht verstanden, warum die NPD unter anderem mit der Begründung nicht verboten worden ist, sie sei zu klein, um tatsächlich gesellschaftliches Unheil anzurichten. Jetzt hat man es mit einer vergleichbaren politischen Partei zu tun, die zu groß ist, um noch verboten werden zu können. Man würde eine womöglich bürgerkriegsähnliche Situation auslösen, wollte man es im Ernst durchsetzen, obwohl es alle guten Gründe für ein solches Verbot theoretisch gäbe. Es gibt aber noch einen Punkt, den Sie nicht genannt haben, Herr Frings, und der mir sehr wichtig ist, wenn es um das Reden über die AfD geht. Und das ist die zunehmende Neigung aller anderen politischen Akteure, das Böse, das Faschistische, das Völkisch-Reaktionäre ganz auf die AfD hin sozusagen abzuschieben und sich selbst damit zu immunisieren. Das ist eine Variante des Wir und Dieser. Als sei es klar, dass eigentlich nur die AfD in der Lage sei, solche schrecklichen, unmenschlichen, antidemokratischen Ziele zu verfolgen oder Redeweisen zu pflegen. Damit garantiert man sich selber dann jedenfalls, solange man nicht der AfD angehört oder formal mit ihr zusammenarbeitet, auf der richtigen Seite zu sein. Aber eine Brandmauer nützt gar nichts, wenn sie noch so stabil steht, wenn auf beiden Seiten der Brandmauer dasselbe Feuer lodert.
Jetzt haben wir wahnsinnig viel in die Abgründe dieser jetzigen demokratischen und politischen Kultur geschaut. Abschließend, Herr Diedering, wir sind schon am Ende leider, obwohl das wirklich spannend wäre, noch mal eine halbe Stunde dran zu hängen. Woraus generieren Sie mit Blick auf die nächste Legislaturperiode, die jetzt vor uns liegt, dieser Bundestagswahl, Hoffnung? Gab es Momente, bei denen Sie dachten, es gibt durchaus auch noch rettende Signale, die uns hoffentlich auch positiv nach vorne blicken lassen?
Ja, also ich bin gerade an diesem Schreibtisch hier damit beschäftigt, mich nochmal in Thomas Manns politische Texte in den Jahren 1930 bis 1933 einzulesen, in denen man auf beklemmende Weise sehen kann, wie solche Hoffnungen einen trüben können. Thomas Mann ist noch bis Anfang 1933 der Überzeugung, dass das Feuer, das so entsetzlich überall um ihn herum auflodere, das ist seine Metapher, in sich selbst zusammenfallen und an seiner eigenen Kraftlosigkeit zugrunde gehen werde. Wir wissen, wie diese Hoffnung enttäuscht worden ist. Insofern überwiegt bei mir schon im Augenblick Angst, Sorge und Pessimismus. Was mir etwas Resilienz jedenfalls gibt, ist der Anblick der Demonstrationen etwa, die jetzt so spontan, so geschlossen und über eine so breite Front unterschiedlich denkender Menschen gegen rechts aufgestanden sind, die sich auch gleich nach der besagten Bundestagsabstimmung gebildet haben. Was mich ermutigt, ist die Entwicklung, die beispielsweise die Linkspartei genommen hat, die mal irgendwann eine SED-Nachfolgepartei war und jetzt doch eine Verteidigerin geradezu der demokratischen und der Verfassungsgrundwerte geworden ist. Nicht erst seit der Rede von Heidi Reicheneck. Und es ist der Blick auf diejenigen, die in den bürgerlichen, konservativen Parteien, wie auch bei der CDU etwa, nicht mitgemacht haben. Dass Monika Grütters, um einen Namen zu nennen, die Abstimmung verlassen hat, die Friedrich Merz beschwören wollte. Das ist so eines der Signale, bei denen ich denke, es gibt diese Leute noch. Und ich wünschte mir, dass diese Leute sich zusammenfinden und dass sie eine lautstarke Stimme finden. Auch das ZDK zum Beispiel kann dazu seinen kleinen Beitrag leisten.
Das versuchen wir so gut es geht, auch öffentlichkeitswirksam. Ich spreche selber jetzt bald auf zu einer Straßenaktion, wo wir nochmal in Innenstädten in Deutschland für Demokratie, für eine verantwortungsvolle Stimmabgabe wählen. Aber um mich oder das ZDK soll es gar nicht so gehen. Vielmehr möchte ich Ihnen nochmal ganz herzlich danken, Heinrich Dietering, für den Austausch. Sprache, so wichtig gerade in diesem Wahlkampf. Vielen Dank für Ihre Expertise und Ihnen alles Gute.
Danke Ihnen auch, Herr Frings. Danke.